Sommer, Sonne, Saisonvorbereitungspodcast. Und damit moin moin. Hallo, herzlich willkommen zurück bei 1912, dem SV Meppen Podcast, nach den zwei heißesten Tagen des Jahres, die jetzt hinter uns liegen. Der drittheißeste Tag für uns. Neben mir, wie immer, gut informiert, gut recherchiert, der Lukas.
Und neben mir, wie immer, der lügende Tobi.
Ja, moin moin. Und das Witzige, gegenüber von mir, wie nicht immer, auch der Lukas. Hallo, Lukas Biniermann.
Moin Tobi, moin Lukas. Vielen Dank für die Einladung
zum Podcast. Sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir kommt der Podcast heute so ein bisschen vor wie das Comeback der Eagles. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. Da reden wir dann ein andermal drüber. Wir sind heute ein bisschen hier, um über die vergangene Saison zu sprechen und über die kommende Saison zu sprechen, logischerweise. Und damit verbunden, erste Frage, was ist der Auftrag für die nächste Saison?
Der Auftrag für die nächste Saison ist, dem Vereinsziel entsprechend zu folgen. Und das war ist die Rückkehr in den Profibereich. Somit will der Verein schnellstmöglich in den Profibereich zurück. Man hat damals nach dem Abstieg das Ziel ausgegeben, spätestens zur Saison, in der es dann wieder einen direkten Aufstiegsplatz für die Nordliga gibt, zurückzukehren. Und das ist dann der Auftrag, den wir haben, also in der Liga oben zu stehen.
Okay, also klare Aussage. Ganz klarer Super. Auftrag. Sehr gut. Das hören wir auf jeden Fall mal gerne. Ja,
ja, auf jeden Fall. Ich finde ja auch, Ziele sollte man sich immer realistisch stecken. Und das ist ein realistisches Ziel, ob man sie dann im Endeffekt erreicht oder nicht. Aber daran kann man sich eigentlich messen und wachsen eigentlich auch. Finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man dann immer so ein bisschen sich kleiner machen will, als man dann auch ist und so. Das kann dann vielleicht auch Kräfte freisetzen in dem Fall.
Da kann ich direkt auch einmal einhaken. Ich finde es auch wichtig, dass man als Verein, wie wir sind in dieser Liga, als SV Meppen, sagt, dass man oben stehen will und möchte und dafür auch alles tut. Zwei Themen gehören aber noch dazu. Das eine ist, es gibt andere Mannschaften, die haben ähnliche Ziele. Also, das ist halt auch immer so. Und ich glaube einfach, wenn man die Strahlkraft hat, wie wir sie haben, da kommen über 6.000 Leute her, Regionalliga Nord, dann muss man dieses Ziel haben. So, zumindest muss man sich auf die Fahne schreiben, wir wollen oben stehen. Ja. Im Fußball gehört halt immer ein bisschen mehr dazu und alles andere wäre ein Understatement. Und das machen auch viele Menschen im Fußball, gehört auch dazu. Aber ich glaube, der Verein ist damit auch klar umgegangen mit dieser Zielsetzung. Nicht zu sagen, man baut jetzt langsam mal wieder auf und wir gehen vielleicht in 10 Jahren zurück, sondern zu sagen, wir haben den Plan. Jetzt ist mal auf 3 Jahre ausgelegt und dann wollen wir zurückkehren.
Ja gut, ich bleibe mal fair und ehrlich, die Frage rührt ja nicht von ungefähr, ist ja ganz klar. Also es gab da halt, glaube ich, am Ende, Richtung Ende letzter Saison halt ein Interview mit der NOZ, da bist du zitiert worden mit den Worten, mein Auftrag für die Saison war nicht Meister zu werden. Und ich glaube, das ist halt eine Aussage gewesen, die viele Meppen-Fans, also gerade auch die ein bisschen Hardcore-mäßig heute nicht sind, natürlich so ein bisschen irritiert hat, wenn man den Verein der Regionalliga Nord übernimmt, und das schreiben wir uns einfach mal stumpf auf die Fahne, wird ja häufiger verglichen, der Bayern München, der Regionalliga Nord, sage ich jetzt mal, wenn da halt am 4. Spieltag der Trainer nicht den Auftrag hat, sieh zu, dass du den Aufstieg hinkriegst, dann ist man natürlich ein bisschen irritiert.
Genau,
ne?
Ich kläre das gerne mal auf, das müsste nach dem Auswärtsspiel beim Bremer SV gewesen sein, als wir dann so langsam wieder die Spur gefunden haben, wichtige Siege in der Phase geholt. Es war so, dass ich am 12. August die Mannschaft übernommen habe. Man ist in die Saison gegangen, 3 Spiele, ich glaube, es war 1 Punkt, 2 Punkte. Sind wir aber noch nicht gewonnen, ein Tor geschossen, 2 Punkte waren schon zu unentschieden. Und da habe ich einen Auftrag vom Vorstand bekommen. Und der Auftrag war ja 26, will man zurück in die dritte Liga. Aber nicht zu sagen, jetzt roll das Fenster von hinten auf, man hat Tafel so oben, so, wir haben bis dahin alles gewonnen. Ja. Sondern entwickel den Fußball weiter. Lass uns eine Idee entwickeln, das tun wir im Verein und bau es auf. Und es braucht halt immer Zeit, das will auch kein Mensch hören. Der Prozess ist im Fußball verpönt, ich weiß. Aber ich glaube, dass wir ganz gut reingekommen sind. Dann haben wir ein Tal durchlebt. Und die Aussage in Bremen war einfach die, dass man nicht mich am 12.8. Eingestellt hat, dass der Trainer sagt, jetzt steigen wir die Saison auf. Sondern es ging eher darum zu sagen, wir bauen was auf und sind nächstes Jahr bereit. Und dafür bereiten wir uns gerade vor. Ich glaube, wenn man tiefer reingegangen ist in das Interview, dann wurde das auch klar. Also, dass man das einfach auf die Saison bezogen war. Ja. Das natürlich wehrt sich keiner dagegen aufzusteigen. Auch das war uns klar. Wir haben im Winter nochmal gesagt, wir greifen nochmal an, was uns hinten raus auf die Füße gefallen ist, was den Druck erhöht hat. Aber dass es einfach darum geht, wir wollen zurückkehren in den Profifußball, aber es muss nicht diese Saison sein. Nur gerne greifen wir diese Saison schon an, also die abgelaufene Saison. Aber darauf war es bezogen. Nicht, dass eingestellt wurde mit dem Ziel 25 die Relegation zu spielen und aufzusteigen. Schön, wären wir uns nicht gegen, hätten wir auch gemacht. Hat nicht gereicht. Das war der Punkt, dass wir das einfach einmal klarstellen wollten. Und nicht zu sagen, wir wollen das erst mal nicht umstehen.
Ich glaube, das kam natürlich dann so ein bisschen korrespondieren zur Unzeit, sage ich jetzt mal. Du hast halt dieses Steve Italia ja gerade auch schon erwähnt, da sind wir ja durch. Das ist halt wie ein heftiger Crash gewesen. Dann läuft es halt ein Stück weit besser und dann kommt halt diese Aussage und dann bist du halt, das hinterlässt natürlich so irritierende Spuren. Ich glaube tatsächlich, wenn man am Anfang klarer so ein Ziel auch kommuniziert hätte, wir wollen uns da halt vernünftig aufstellen und dann halt in der Direktaufstiegssaison das machen, das wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Ich meine, das ist dann halt ein Kommunikationsproblem vom Verein im Zweifelsfall gewesen, das dann halt, ich sag mal, auf deiner Schulter gelastet hat und dann mit dieser Aussage, das kam natürlich dann schon trotzdem, zu Unzeit im Zweifelsfall mit dem Verlauf, den die Saison halt genommen hat dann.
Ne? Ich glaube, es ging auch mal in die Richtung, was wäre, wenn man nicht so, wäre da was gegangen und da habe ich es, glaube ich, klargestellt, wenn ich mich richtig erinnere, dass es bei dem einen oder anderen dann so wirkt, als würde man es da wegducken wollen, kann ich nachvollziehen. Nur in der Gesamtbetrachtung der Situation, man wechselt am vierten Spieltag einen Trainer, das heißt erstmal, man ist schlecht in die Saison gestartet, sportlich, man ist von der Sache, die man gerade tut, nicht mehr vollends überzeugt. Natürlich ist die Saison noch lange genug mit 30 Spielen, aber ich glaube, man hatte mit Havels auch eine Mannschaft in der Liga, die ganz, ganz wenig hat liegen lassen. Und wenn man dann wenn man so einen Saisonstart hinlegt, dann ist es schon schwer, die noch zu greifen. Also wären sie nicht da gewesen, wenn man den Rest der Liga betrachtet, dann wäre sehr lange noch trotz des Tals noch was denkbar gewesen. Ja. So, und das muss man halt mal mit betrachten in die Situation. Da kann man auch einen Hut ziehen vor den TSV Havelse und der Punktausbeute der vergangenen Saison.
Ja, das Problem insgesamt war halt auch die ganze Kommunikation, wie es schon richtig gesagt wurde, halt auch David Rosogic, damals noch sportlicher Leiter, sagte ja dann auch bei der Entlassung von Adrian Alipur, er sieht die sportliche Entwicklung gefährdet. Dann, was du jetzt auch sagtest, im Winter, man hält Marek Janssen, man macht ein Trainingslager und so. Und das kommuniziert nach außen eigentlich auch hin, ja, sportliche Entwicklung, wenn man die nach 4 Tagen gefährdet sieht, nach 4 Spieltagen gefährdet sieht, dann ist so eine Aussage so ein bisschen unbefriedigend, sei jetzt mal für viele Fans, auch für uns in dem Fall, haben wir, glaube ich, im Podcast auch schon öfter mal gesagt. Und das kam halt alles so viel zusammen, dass
und das ist auch was, was wir im Verein, worüber wir gesprochen haben, auch die Thematik, ich glaube, es waren im Winter 15 Punkte und da wieder Anspruch denken, SV Meppen, man geht halt raus, man greift nochmal an, will auch jeder, aber das macht ja auch was mit der Gruppe. Und wenn man das Oldenburg-Spiel denkt, auf das man vielleicht auch noch zu sprechen kommt hier und heute, dann hat man eine ewig lange Winterpause hinter sich. Beide Mannschaften wissen nicht so ganz, wo sie stehen. Ich glaube, es war auch ein ganz, ganz schlechtes Fußballspiel. Wir haben verdient verloren, aber es war einfach ein Fußballspiel, wo keine der Mannschaften gut war.
Oldenburg hätte wahrscheinlich gegen alle anderen in der Liga verloren.
Was mit Sicherheit dann auch so zusammen, man weiß nicht, wie man spielt, lange Pause, kommt alles dazu, aber auch Erwartungshaltung.
Dann
kommt man schlecht ins Spiel, nach 10 Minuten wird es unruhig, gehört dazu. Und dem muss man sich auch stellen, wenn man das blaue Trikot anzieht hier.
Ja.
Aber das hat was mit meiner Mannschaft gemacht, und das merkt man ja. Und dann merkt man halt auch, es ist nicht Schach, sondern es geht um Menschen, es geht um Emotionen, es geht um Entscheidungen unter Druck. So, und in diesen Phasen kann man lernen, nur ich finde, es ist erklärbar. Es macht es nicht besser. Es macht es überhaupt nicht besser. Man hat andere Ziele als Verein. Nur erklärbar finde ich es trotzdem. Weil erklärbar heißt ja nicht, dass es gut ist. Ja. Nur ich weiß, warum es so ist.
15 Punkte waren es, glaube ich, wohl. Das stimmt. Und irgendwie noch 2 Spiele, drei Spiele, die wir weniger hatten. Da hat man dann immer so die Rechenspiele gemacht. Dann schlagen wir Havelse, ist klar, macht man ja dann. Und dann sind es irgendwie nur noch 3 Punkte oder 6 oder so. Ja, also hat man dann sich das dann auch immer gerechnet. Hat man gedacht, ja, logisch, dass man dann auch seinen Top-Torschützen behalten will und so. Ja, und dass es dann so losgeht, tja, das ist natürlich dann.
Aber auch zu dem Thema, wenn man mal ehrlich ist, in dem Moment, wo es rauskommt, dass Marek dieses Angebot vorliegen hat, kann ein Feind auch nahezu noch verlieren. Sei denn, dass 15 Tore in der Saison kommt.
Ja.
Also in der Außendarstellung, es kann nur gut gehen, wenn er eine brutale Rückrunde spielt. Und ansonsten, so, das hat sich keiner gewünscht, auch Marek. So, ist halt so, es ist damit rausgekommen. Der Austausch mit Marek war super, es war alles fair, mir gegenüber zumindest. Jetzt bin ich nicht für die Transfers verantwortlich, aber da kann ich keinen Vorwurf machen. Ich glaube, wenn diese Thematik zu sagen, okay, er wechselt vielleicht im Winter zu Essen, ich meine, es gibt ja jede Woche irgendwelche Anfragen für Spieler, aber nicht alles geht an die Öffentlichkeit, das tut der Sache in dem Moment auch nicht gut. Und das hat Marek und uns in dem Moment auch nicht gut.
Liebe Grüße an den Reviersport an der Stelle. Aber ja, ich habe das immer noch so gedacht, so man pokert halt noch hoch, man möchte vielleicht noch ein paar Euro raus pressen sozusagen. Aber ja, dass dann halt im Endeffekt das so klar kommuniziert wurde. Nee, er sollte hier bleiben, stand nie zur Debatte, dass er geht. Ich meine, klar, bei einer bestimmten Summe hätte man dann wahrscheinlich auch gesagt, alles klar, da ist unsere Schmerzgrenze erreicht. Die kam da wahrscheinlich nie, dann wurde ja auch alles korportiert, so 100.000 Euro bietet RWE, aber Meppen möchte nicht und dann werden noch 50.000 Euro Gehalt eingespart. Alles Summen, die Bullshit sind wahrscheinlich.
Der Verein hat sich ja nicht das Wort. So, ich glaube, also der Verein hat sich relativ schnell darauf committed, dass Marek hier bleiben soll. So, auch mit dem Spieler wurde gesprochen, dass man dann in den Streik gegangen ist oder so, das war alles in Ordnung. Und was dann an Zahlen geschrieben wird, auch nicht mein Kompetenzbereich, aber da waren auch, glaube ich, viele Unwahrheiten dabei.
Das glaube ich auch. Ja, ich habe eigentlich nur gedacht, der Vorstand macht alles richtig, er pokert hoch und wird am Ende wohl gewinnen und so. Aber naja, im Endeffekt ist es so, wie es ist gewesen. Ich habe auch gehofft, dass Marek dann hier noch ein paar mehr Tore schießt und so. Aber ja, ist halt dieses. Da kommt da viel vor in Krise, nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen. Und ja, dann ist halt so eine Rückrunde dann auch mal scheiße. Wir können ja mal über die Saison generell so ein bisschen sprechen. Es war ja eigentlich ein guter Start so. Ging gleich mit einem Auswärtssieg los. Dann, glaube ich, noch unentschieden. Die erste deftige Niederlage gab es dann in Bremen, aber danach relativ viele auch sehr überzeugende Siege.
Was war ein Heimspiel gegen Bremen als Sport zu Beginn.
Ja, richtig. Ja,
also
stimmt.
Nach meiner Übernahme.
Stimmt, dann war das erste Auswärtsspiel danach Lohne. Ja, okay. Ja, Bremer SV, glaube ich, auch so ein bezeichnendes Spiel, wo die ersten 25 Minuten auch sehr viel von Nervosität geprägt waren, aber dann hat man sich den Frust von der Seele so ein bisschen geschossen. Da zeigt sich auch so, was der SV Meppen diese Saison so ein bisschen gebraucht hat, um so in Fahrt zu kommen. So enge Spiele waren, glaube ich, das einzige enge Spiel, was wir gewonnen haben, der vorletzte gegen Holstein Kiel. Sonst haben wir eigentlich immer mindestens mit 2 Toren Unterschied gewonnen oder wir haben halt verloren. Oder unentschieden, ja. Aber so ein 1-0, so ein 2-1, das gab es eigentlich so bis dahin nicht. Aber da zeigt sich dann auch die Qualität der Mannschaft und auch so ein bisschen das Problem so, dass dann ins Laufen kommen ist nicht so ist ein bisschen das Problem. Aber wenn, dann läuft's. Und da hat man dann auch in der schwächeren Phase gesehen, oder wir können ja erstmal über die guten Phase reden, mein Spiel der Saison wäre das 4-0 hier gegen Ottensen gewesen. Die meisten würden immer sagen Havelse, weil die zum Zeitpunkt ja noch Erster waren ohne Niederlage. Aber Ottensen zu dem Zeitpunkt auch noch ein gutes Team so vom Spielerischen her. Da habe ich schon gedacht, 2 gute Teams und wir so klar besser, dass wir die dann auch dominiert und dann auch 4-0 sicher und verdient gewonnen haben. Aber ja, bis zum wahrscheinlich das Spiel gegen Drochtersen-Assel in Drochtersen, wo wir das Spiel dann nach 1-0 Führung noch 2-1 verloren haben, war so irgendwie so der Bruch drin. Und da kam man dann auch irgendwie nicht mehr raus. Und da hatte man irgendwie so auch das Gefühl so als Fan oder ich zumindest, man hat so eine gewisse Ahnungslosigkeit, wie man da jetzt gegenarbeiten kann.
Ich würde erstmal gebe ich direkt die Hinrunde angehen. Ich glaube, dass wir nach einem schweren Saisonstart, den man als Verein Vizemeister und Pokalsieger hatte, und etwas sagen muss, es waren dann die ersten 3 Spieltage, das Pokalspiel in Osnabrück, dann das DFB-Pokalspiel, was dann bloß hier auf dem Deckel gab und sicher ein ganz, ganz besonderes Ereignis trotzdem mit Choreo.
Überragende Choreo, ja.
Ganz, ganz viele gute Dinge, aber dann steht man da, 5. Saisonspiel in den Knochen und hast in Bremer Sport zu Hause. Du willst irgendwann nochmal ein Spiel gewinnen. Trainerwechsel, vieles neu. Ich glaube, da haben wir eine richtig gute Phase gehabt. Also das haben wir wirklich, wirklich gut gemacht. Die ersten Wochen, die ersten 4 Spiele waren noch 10 Punkte. Und da haben wir dann Lauf. Ich fand das Kickerspiel, bevor wir dann in Bremer waren, auch nochmal richtig stabil zu Hause gegen eine Mannschaft, die sehr, sehr reif gespielt hat das Jahr über. Wo verdient der 2-0 Heimsieg? Dann sind wir nach Rottersen gefahren. Ich fand auch da haben wir es, war ein absolutes Kampfspiel auf schweren Bedingungen, Schnee, um die 0 Grad, haben es ganz ordentlich gemacht. Niklas macht die Führung 1-0. So, man sagt, wenn wir das Ding jetzt ziehen, so, dann geht es halt weiter positiv und das war ein herber Schlag, als wir dann den direkten Freistoß kriegen, plus das Tor in der Nachspielzeit, was wir dann wieder erlebt haben. Also, natürlich schon Punkte in der Nachspielzeit haben abgegeben und auch wenn ich mit meiner Mannschaft darüber gesprochen habe, es war so der Punkt, wo man sagt, boah, dieses 1-0 in Drochtersen, voller Auswärtsblock, kalt, eklig, war so ein sehr, sehr emotionaler Moment für die Gruppe, so, dass man sich davon nur schwer erholen konnte, weil es dann schon wieder passiert ist, kurz vor Schluss, dieses Thema, und das bleibt ja im Kopf, so. Man hat ja Dinge, will man zwar nicht, aber das Sachen im Gedächtnis und die wiederholen sich dann vielleicht, das ist dann auch Psychologie, das hat uns in der Phase wirklich schwer zu schaffen gemacht, diese Geschichte, okay, man wackelt, Standard 92. Da haben wir uns, glaube ich, rausgearbeitet. Das Thema, wenn man dann darüber redet, so Resilienz, Widerstandsfähigkeit, hat aber auch was mit Reife zu tun, glaube ich. Man sagt halt, das war manchmal noch hohe Ziele und denen stelle ich mich auch zu 100%. Und trotzdem, wenn man in die Analyse der letzten Saison geht, ich sehe für meine Jungs auch einen komplett, die haben das Feuer, aber es war eine sehr, sehr junge Mannschaft. Also deutschlandweit, legen ja auch die Daten, ich meine, das will keiner hören, aber wir waren die jüngste Regionalliga-Mannschaft in Deutschland.
Wir haben da auf jeden Fall gut dagegen gearbeitet mittlerweile, gegen die jüngste Mannschaft.
Ja, das ist okay, da können wir auch gleich auch eingehen. Ja. Aber wenn man aber sagt, man spielt hier mit einer U23, warum soll man denn reifer sein als eine U23 von einer anderen Mannschaft? Also ja. Wir gewonnen ist als Verein, aber auch da bin ich wieder dabei, dass es erklärbar ist. Es ist nicht gut und wir müssen das anders lösen. Wir müssen Situationen in der 90 Minute anders lösen. Das muss auch eine U-Mannschaft schaffen. Und trotzdem war es oft so, dass man mit 25-Jährigen spielt, dem ich das eher zugestehe, als wenn wir jetzt darüber reden, dass wir vielleicht bald auch einen 30-Jährigen spielen. Ja. Der muss es anders lösen. So. Und das heißt ja nicht, dass ich zufrieden mit den Situationen war, ganz und gar nicht. Ich habe den Verein hier komplett im Herzen. Ich bin seit 6,5 Jahren hier. Ich habe schon alles gemacht, außer den Bus zu fahren. Aber also trotzdem sucht man sich als Trainer ja Dinge. Ist das erklärbar? Wie gehe ich damit um? Und wenn wir darüber reden, man muss reifen, dann werden da Jungs dabei sein. Nimm mal die Jungs aus dem 2-4er Jahrgang. Luca geht jetzt zu Kiel, aber Niklas ist noch da, Johnny ist noch da, Julius ist noch da. Die werden daraus ganz, ganz viel gelernt haben aus dieser ganzen Situation. Auch aus diesem Tal und zu sagen, okay, die Luft wird dünn, wir müssen uns von David verabschieden. So, hat viele hergeholt, man kennt sich lange, man arbeitet lange zusammen. Das ist ja emotional in dem Moment, es geht um Menschen. So. Mhm. Aber man hat es geschafft, sich da rauszuarbeiten. So, und ich glaube, dass das einfach was ist, was einen stärker werden lässt als Gruppe. Und jetzt aber die Schlüsse daraus zu ziehen und zu sagen, wir ergänzen passend. Und ja, wir waren nicht reif genug. Und es kommen vielleicht Jungs, die müssen nicht alle jenseits der 30 sein, aber einfach Leute, oder Spieler, die schon einige Spiele auf dem Niveau gemacht haben, die vielleicht auch schon was erlebt haben, die sowas schon mal erlebt haben, die vielleicht auch schon mal aufgestiegen sind, sodass man da einfach passend ergänzt. Und trotzdem, auch aus der Schlussphase der Saison, wo wir dann 6 Spiele in Folge gewonnen haben, sind die meisten Jungs ja noch da, die gewonnen haben. Und die waren jetzt ja nicht alle so schlecht gespielt.
Nee. Aber was ich ja, die Zahlen belegen das. Ich glaube, wir waren das jüngste Team von den U-Mannschaften abgesehen vom Altersschnitt.
In Deutschland?
Okay, ja, nur Regionalliga hätte ich jetzt gedacht.
Ja, aber kann auch Regionalliga, alle Regionalliga.
Okay, gut, ja, Regionalliga Nord, okay. Ja, okay, aber was ist auf jeden Fall ein Punkt, logisch. Trotzdem finde ich, dass so eine Phase, zum Beispiel letztes Jahr vorletzte Saison, wo die Jungs ja noch nicht mal zusammengespielt haben, viele, jetzt ist ja schon ein Kern der Mannschaft von der vorletzten Saison in die letzte Saison rübergekommen. Und wenn man dann sagt, ja, die Jungs sind zu unerfahren, um damit umzugehen, frage ich mich, warum hat das dann die Saison davor so besser geklappt, wo die Jungs ja noch nicht mal so aufeinander eingestimmt waren?
Völlig berechtigte Frage. Ein Thema ist immer erstmal den Flow. Als wir im Flow waren, haben wir uns gerade selber geredet, wenn es läuft, dann ist das ein Punkt. Der nächste ist, du bist Zweiter geworden, du bist Pokal geworden.
Okay.
Es entsteht ein gewisser Erwartungsdruck. Mhm. Als wir hier abgestiegen sind als Verein, jetzt binden wir auf sich hier mit den Leuten, die den Druck zusammengebaut hat. Das weiß ich ja auch. Also ich war schon im Verein, also oh Gott, ob das gut geht, so. Also
sinngemäß. Die Antwort ist nein.
Du spielst halt ohne Druck in dem Moment.
Ja, okay. So, ja.
Das macht halt auch was aus. Und trotzdem müssen wir das besser lösen. Also da will ich mich gar nicht rausnehmen, müssen wir. Aber es gibt halt Unterschiede zur ersten Saison.
Ja.
Weil man einfach da vorgelegt hat, gehen auch Leistungsträger danach, so, und dann kommst du schlecht in die Saison. Also es ist ja manchmal so einfach zu sagen, also sei es Fußball inhaltlich zu sagen, warum fühlen wir denn nicht sauber raus, ja, weil es um Menschen geht, weil es halt Entscheidungen unter Druck. Und ich habe das in der Phase gerade gemerkt, Oldenburg, Gerdelo, da läuft da nichts mehr zusammen in dem Moment, weil es einfach neue Situationen sind. Nehmen wir mal die Jungs, die hier in dem Sommer nach dem Abstieg herkommen und wir haben ein Stadion, das sagt, ey cool, Regionalität und packen was an und die Mannschaft, mit der können wir uns identifizieren. Von denen sind noch ganz viele Jungs da. 1,5 Jahre, fast nur Positives.
Hm.
So, dann hast du dieses Derby, was bodenlos schlecht war, bin ich dabei und es schwingt um. Es schwingt schon in dem Spiel um, weil wir als Verein in dem Winter eine Kampfansage gemacht haben und dann so rausgekommen sind.
Ja.
Und dann wackeln die Knie. So. Und, aber das mal mitzumachen, dass es im Fußball halt zwei Seiten der Medaille gibt, ist super wertvoll in der Entwicklung. Und es hat sich absolut scheiße angefühlt. Also nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns Verantwortliche. Aber ich glaube einfach, dass es eine Chance ist, ganz, ganz viel daraus zu lernen.
Ja, ich glaube, so ein bisschen Ohnmacht hat man als Fan dann auch so ein bisschen gespürt, weil man auch das Gefühl hatte, dass junge Spieler will man ja und kritisiert man eigentlich in der Regel auch nicht, aber gerade so Jungs, von denen man denkt und weiß, sind Führungsspieler, jetzt nicht nur Jonas Fedel als Kapitän, sondern Marek Jansen dann auch, Willi Seef, Tobi Misner von mir aus. Tobi Misner hat sich nach dem Lübeck-Spiel hingestellt, nach dieser sehr bitteren Unentschieden, hat ein Interview gegeben, wo ich gedacht habe, wir steigen auf jeden Fall. Solche Jungs führen dann auch so eine Truppe. Phoenix Lübeck, ja. Okay. Ein super geiles Interview geführt, mir auch völlig aus dem Herzen gesprochen und gedacht, okay, das danach ja auch zwei Spiele gewonnen und so. Ich habe mich danach auch zu einer Wette hinreißen lassen mit Tobi, dass wir das Spiel gegen Weiche Flensburg auf jeden Fall gewinnen, hochgewinnen, haben wir 4-1 gewonnen, habe ich noch eine Kiste Bier gewonnen, das ist super. Ja, und von so, dass solche Jungs dann in auch in einer schlechten Phase vorangehen und dann die jungen Spieler dann führen, das fehlte so ein bisschen und dann auch generell so Impulse. Es hatte diese Ohnmacht auch, wenn dann halt, man hat immer auch das Gefühl, zum Beispiel auch Todesfelde, ein Spiel, was mir auch ganz schlimm in Erinnerung geblieben ist, wo wir hier 1-1 gespielt haben, wo du immer das Gefühl hast, wir sind ja sogar 1-0 in Führung gegangen, dann fällt das 1-1, glaube ich, auch in der 45. Minute, also auch in der Nachspielzeit. Und der Gegner stellt sich auf uns ein, wir haben keine Lösung. Wir stehen stabil halbwegs in der eigenen Hälfte, wir haben keine Lösung. Keine Ideen, wie wir jetzt versuchen, Tor zu schießen gegen eine relativ stabile Defensive. Und ja, wenn du so dann auch das Gefühl als Fan hast, auch im Stadion, dann ja, denkst du jetzt so, ja gut, das war's. Manche verlassen dann auch das Stadion dann recht früh, aber ja, es ist halt so ein Punkt, wo du dann auch hoffst, wieso 5. Spiel in Folge hat wieder nicht funktioniert.
Genau, aber ich glaube, dass man da in dem Bereich sagen muss, wenn man in dieser Spirale ist, und das habe ich auch zum ersten Mal gelebt in der vergangenen Saison, dass es ja von Woche zu Woche schwerer wird.
Ja.
Und wenn man diese 10 Spiele nimmt, 4 vor dem Winter, wo ich auch einfach sagen muss, vor dem Winter auch ein Stück weit, 23 Spiele, der Arsch war ab am Ende, den wir dann auch.
Ja.
So, wo man einfach sagen muss, relativ dünner Kader, Trainerwechsel, Art des Fußballs angepasst, so gerade das Thema Sprintwege gemeinsam mit dem Athletiktrainer, so Jungs waren durch. Mhm. Dann ist man im Winter, dann kommt man so bescheiden aus der Winterpause. Da wird es von jedem Spiel aber schwieriger und dann geht es irgendwann auch noch spielerische ganz erst und man muss diesen scheiß Bock umstoßen.
Mhm.
Man muss ihn umstoßen. Und dann führst du gegen Todesfelde, kriegst wieder in einem Moment, wo man sagt, jetzt nimm bitte die Pause, kriegst du das Tor. So, das ist ein Moment war, wo man sagen muss, kann auch SV Werder Bremen nehmen. Fängst an und liegst eins von hinten, was machen wir da in dem Moment? So, aber das ist ja nicht planbar. So, wir haben ja eine Idee, wir haben Anstoß, aber Sicherung aus in dem Moment, weil einfach viel auf uns eingeprasselt ist. So, wir wollen den Torwart nicht anspielen nach dem eigenen Anstoß. Wir haben eine Idee, was wir dann machen in dem Moment. Aber es wurde halt einfach ignoriert an dem Tag. Mhm. So. Und trotzdem sage ich, das Spiel musst du ja gewinnen zu Hause. Es war nicht jedes Spiel gut, ich glaube, was man aber noch sagen kann, selbst die wenigsten Spiele in der Phase waren gut. Mhm. Aber wir haben in 10 Spielen, die wir nicht gewinnen, doch eine von -7. Da bist du ja so oft dran, das irgendwann mal zu ziehen. Und es hat halt sehr, sehr lange gedauert. Und man hat, glaube ich, auch gemerkt, als wir Pauli war, 2-0 gewonnen. Wir haben bessere Spiele gemacht und nicht gewonnen. Aber wir haben es da geschafft, diesen Bock umzustoßen. Und dann hat man ja auch gemerkt, was es auslöst, weil es danach einfach wieder einfacher von der Hand ging. Und da bin ich wieder dabei, das ist ja menschlich.
Mhm.
Das ist ja menschlich. Also, dass man sich leichter tut, wenn man auch positive Dinge erlebt. Und diese Wochen, die wir da erlebt haben, da ging es nicht mehr darum, zu sagen, jetzt muss das schön aussehen.
Nee, das ist klar, ja. Zum Bremen-Spiel nochmal eben, hätten wir auch ganz klar verlieren müssen eigentlich in der Phase, wo es dann 3-2 für die wieder stand. Da hatten wir 2-3 Konter gefahren, wo ich mich frage, ich glaube mit 2 Mann allein aufs Tor zu, wie machen die den nicht? Dann hätte man ganz anders über das Spiel gesprochen. Aber es war ein wildes Spiel, was in beide Richtungen hätte kippen können, auf jeden Fall.
Aber wenn man ganz ehrlich ist, also das lügen wir auch Statistiken nicht, auf die wir Zugriff haben. Du musst ja zur Pause, musst du ja 4 Tore geschossen haben, du kriegst ohne Werder-Chance, wenn du 16 Sekunden den Ballverlust mal weg, wo man auch über einen Foul reden kann, lässt du ja gar nichts zu. Also das andere ist ein Eigentor, wir köpfen uns selber den Ball an den Kopf. Also das kann ja mal passieren, aber in diesen Wochen muss man sagen, hast du Scheiße am Schuh. Und nochmal, es geht nicht um Pech oder Glück, überhaupt gar nicht. Du musst dir das wieder erarbeiten in dem Moment. Aber das hat ja ganz, ganz viel mit dem Mindset zu tun, welches du da gerade hast. Ob es gerade gut geht oder nicht. Oder gleiches Thema ist ja, ich verteidige eine Ecke in der 92. Minute. Genauso ist es vorne. Also bestes Beispiel, ob Leverkusen in der vorletzten Saison die Meister wurde, steht 0-0. In der Bundesliga, also nochmal ein höheres Regal. Und jeder hat sich sicher, die gewinnen noch 92 mit der Ecke für Leverkusen. Die gehen mit dem Selbstverständnis in die Box, köpfen diesen Ball ins Tor und sagen einfach noch klar. Aber andersrum gibt es das ja auch. So, und das, glaube ich.
Haben wir ja durchaus in vorigen Saisons auch schon erlebt, dass du gedacht hast, oh, jetzt kommen die Minuten Nachspielzeit, das wird holprig genug, noch wahrscheinlich kriegen wir noch an Kopf den Ball. Und genau das ist ja mehr als einmal passiert, leider auch in der Vergangenheit.
Ja.
Ja, für die Bremer Statistik spielt dann die zweite Hälfte wahrscheinlich eine Rolle. Also man kann
gut, sagen, schon 3-2.
Ja, alles
dann
gut.
Dann gehst du auch anders in die Situation.
Ja, ich verstehe schon.
Wo man einfach sagen muss, wir haben Pauli geschlagen, aber wir haben bessere Spieler als Pauli, die wir nicht gewonnen haben. Das ist dann am Ende halt auch Fußball. Und was dann aber passiert, wenn du ein Spiel wieder gewinnst,
was Fans immer sauer aufstößt, würde ich sagen, und da spreche ich jetzt für mich und vielleicht auch für ein paar andere, du hast, wenn du ein Spiel verlierst, und man hat das Gefühl, die Jungs reißen sich nicht komplett den Arsch auf. Dann wird's schwierig.
Ja, bin ich komplett dabei. Und das merke ich, das ist ja auch das, was wir wiedergespiegelt kriegen. Wenn wir das Ich habe ja auch Spiele, wo man einfach, auch in der Phase, wo ich jetzt dabei war, wo man nicht gewonnen hat, aber wo man einfach, wo jeder im Stadion merkt, okay, die sind über das Limit hinausgegangen und das, da hat das Publikum schon ein gutes Gefühl.
Ja.
Aber in der Phase, wo es dann nicht lief, da muss man natürlich auch sagen, da verlieren auch einige Leute das Gespür, das gehört auch zur Wahrheit.
Das ist richtig.
In der Emotionalität.
Ja, das will ich auch gar nicht gutheißen. Also,
nee, mit Sicherheit nicht. Also ich glaube auch, dass im Grundsatz her im Normalfall das Memmler Publikum auch sehr, sehr lange ambitioniert hinter seiner Mannschaft steht. Und wenn dieses Gefühl irgendwann mal zu stark wird, genau wie du gesagt hast, da wird sich der Arsch gerade nicht aufgerissen auf dem Platz, dann sind sie auch schnell eine Diva und sind sofort bei allem schlecht drauf, wenn halt der eine Pass schon nicht funktioniert. Ja. Und dann, Gottes Willen, so steigen wir ab.
Ja.
Also das ist ja nun was wir durchaus auch in unserem eigenen Block erleben.
Und ich glaube, das war ja dann auch gerade der Restrunde, zumindest ja mal, weil das ist keine richtige Rückrunde mehr. Die meisten Spiele spielt man ja doch schon in der ersten Jahreshälfte. Da war das ja auch zu spüren. So dieses Oldenburg-Spiel, der Stachel saß sehr, sehr tief und nicht nur bei den Zuschauern, auch bei uns. Aber das hat man ja auch gemerkt. Dann hat man dieses Heim-Auswärtsspiel gegen Jeddelo. Du bist beim Warm-Up und denkst schon, also es sind gar nicht viele Menschen da, was ist denn hier los? Also das ist ja das, was die Jungs dann auch wahrgenommen haben. Und daran merkt man das ja auch. Und im Derby darfst du nur nicht auftreten, zu 100% nicht. Aber daran merkt man ja, dass man dann den Kredit in dem Moment dann auch aufgebraucht hat, weil es andere Wochen gibt, wo das dann entspannter gesehen wird, wenn es nicht am Derby ist.
Mhm. Den Kredit hat in der Zeit ja dann auch noch ein anderer verspielt, der Wechsel bei der sportlichen Leitung. David Vosogic musste gehen, dafür haben wir Olufemi Smith bekommen. Kannst du was dazu sagen, wie Zusammenarbeit mit ihm ist und wie sich das vielleicht auch verändert zu dem, wie es vorher war?
Ich glaube, dass wir gut daran tun, nach vorne zu gucken. Also David hat über Jahre ganz, ganz viel für diesen Verein gemacht. Da gilt es auch einfach Danke zu sagen, das Ende hat er nicht verdient, so wie es war. Also meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, so denken auch ganz, ganz viele im Verein. Und da merkt man aber wieder einfach, dass der Fußball halt dann auch nicht immer ganz fair ist. Also am Ende jetzt geht es dann oft irgendwann um Köpfe. Oft ist es der Trainer, in dem Fall war ich es halt nicht. Aber ja, es hat dann David getroffen und das hat mich persönlich emotional getroffen, die Mannschaft auch. Dann ist ein bisschen Zeit vergangen, dann kam Femi dazu, die Zusammenarbeit ist bisher richtig gut, richtig kommunikativ, dann auch von Beginn an so getaktet, dass man halt fußballerisch auf einer Wellenlänge ist, sind wir. Also das ist dann auch sehr, 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 sehr wertvoll. Das heißt nicht, dass es vorher nicht so war, also auch der Fall, aber Femi tut uns auf jeden Fall gut. Schon viele gute Ideen auch mit reingebracht, um jetzt einfach nach vorne zu kommen. Ja.
Expertise von außen ist ja auch nicht immer was Schlechtes, sei jetzt mal. Das muss dann vielleicht auch mal sein, weil irgendwie da kommt Betriebsblindheit dazu vielleicht irgendwie, wenn jemand mit frischen Ideen von außen dann reinbringt. Ja,
100%
man hat viele. Mit frischen Kontakten ja vielleicht auch.
Das auch,
ja. Lässt sich ja vielleicht auch schon so ein bisschen ablesen an dem, was in den letzten Wochen passiert ist.
Genau, insgesamt sind halt viele, viele Leute, die hier rund um die erste Mannschaft arbeiten, schon sehr lange im Verein. Und das ist schon richtig. Also das ist ab und zu auch einmal gut, einen Blick von außen mit reinzubekommen.
Wie ist das denn überhaupt mit der Kritik in der, generell so ein bisschen? Wie gehst du denn damit um und die Jungs so in der, gerade in dieser sehr, sehr schwierigen Phase? Wie war das denn?
Wir haben natürlich auch in der Gruppe darüber geredet, irgendwann ging es dann auch darum, wir bleiben bei uns, wir machen das jetzt für uns, so, wir müssen jetzt rauskommen, weil es war dann ja irgendwann auch nicht mehr fair. Also Fußball sind Emotionen, ich kenne auch die andere Seite, ich stand hier damals im Block, weil ich auch aus der Region komme, über Jahre bin ich nach Dortmund gefahren, auch da gearbeitet habe, auch auswärts, so, ich weiß, wie Fans fühlen, also ich kann das Ganze, glaube ich, ganz gut einordnen und dann ist es irgendwann auch nicht mehr fair. So, das muss man, glaube ich, trennen. Ich für mich kann selber sagen, wenn Dinge hier im Stadion passieren, dann nimmst du sie zwar wahr, aber du bewertest sie nicht, weil du hast sie verloren. Also auch in der Phase, wo wir die Spiele nicht gewonnen haben, da ging er doch unter die Gürtellinie. Man wird beleidigt. So. Und dann frage ich mich in so einem Moment, ist das ein rechtsfreier Raum im Stadion? Darf man das? In meinem Weltbild passt das nicht. Also ich habe den Vergleich, weil ich selber im Block stande, also ich habe es auf der anderen Seite mitgemacht. Jetzt ist man in einer anderen Rolle. Ich hab nicht beleidigt, das will ich nicht sagen, aber ich habe es halt wahrgenommen. Da, dann stehst du auf der anderen Seite, pisst es ab und denkt man natürlich darüber nach. Ja. Ich habe für mich aber die Möglichkeit gefunden, okay, man hört es, bewährt es. Wenn mich jemand dann auf offener Straße anspricht in einem ähnlichen Ton, dann werde ich mich dagegen zur Wehr setzen und zumindest darüber diskutieren. Also ich glaube, das muss man einfach trennen, ohne dass man es so gutheißen muss. Und ich finde auch, dass man im Stadion schon mal sagen kann, zum Nebenmann ist das gerade richtig, was hier passiert. Also wir können alle unseren Ärger kundtun, aber es gibt halt Grenzen. Das finde ich schon.
Ja.
In jedem, das ist gar nicht auf Menschen bezogen, sondern generell, das ist eher ein gesellschaftliches Thema. Das
endet bei persönlichen Angriffen, weil es ist die Grenze schnell gefunden.
Ja,
Also man kann Leistungen mit Sicherheit kritisieren und das auch meinetwegen lautstark, und dann gibt es mit Sicherheit auch mal das falsche Wort auf jeden Fall dafür. Das muss man halt dann zweifelsfrei schneller verzeihen, aber sobald es persönliche Angriffe sind, ist es auf jeden Fall vorbei, meiner Meinung nach.
Genau, und was ich dann auch merke, wenn ich vor uns stehe, ich höre das, unser Linksverteidiger, unser Rechtsverteidiger, wenn man dann runter ist, auch hören, und die ist halt auch ab so. In der Gruppe sind junge Menschen, die man auch mal sagen, egal ob es dann auch mal der Blick in irgendwelche Kommentare ist, es gehört halt dazu, in der Generation, wo ich als Trainer sage, mach den Idealfall davon frei, weil man einfach, also gerade im Internet ist viel Anonymität unterwegs, wer sagt da eigentlich gerade was? Ich habe für mich halt die Situation gefunden, okay, ich nehme alles an, wenn ihr mich morgen anruft, dann können wir über alles reden, aber wenn man anonym irgendwo was schreibt, dann lasse ich das nicht an mich ran, weil ich einfach nicht weiß, wer an der anderen Seite steht, was ist eigentlich das Wissen, was hat er zu dem Thema, viel Halbwissen ist unterwegs. War mit Sicherheit keine coole Zeit, ich habe für mich trotzdem eine gute Möglichkeit gefunden.
Ja, das ist natürlich dann auch ein Problem halt einer jungen Mannschaft, ne? Also gerade junge Leute ganz können klar. Halt mit so Kritik, mit solchen Äußerungen viel schlechter umgehen als jemand, der schon 20 Jahre länger im Leben ist und dann ein bisschen gestandener auch.
Ja, ich habe Kritik ist ja eine Sache.
Also das wollte ich gar nicht gerade sagen.
Jeder kann mich anrufen, jeder kann mich ansprechen, aber persönlich zu werden ist halt,
das geht gar nicht. Keinem zu. Sehe ich ganz genauso. Ich hatte aber immer in der Phase jetzt auch so insgesamt so immer das Gefühl, dass das dann auch jede Kritik immer so als Beleidigung abgetan wurde. So zum Beispiel Andreas Krämer im Podcast hat es, glaube ich, gesagt, oder war das Heiner? Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe immer das Gefühl, wenn da mal kritische in die Richtung der Kritik was gesagt wurde, hieß es immer, ja, nee, beleidigen lassen ist das nicht, wie du es ja auch sagst. Das sehe ich auch vollkommen. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, man blockt komplett ab. Du sagst, wir sind jetzt für uns und so, dass man dann auch die konstruktive Kritik, die ja dann auch kam, jetzt nicht unbedingt Kommentarspalten, aber vielleicht insgesamt so ein bisschen, dass die dann auch so ein bisschen abgeblockt wurde.
Also wir bleiben bei uns, das ist das Instrument, was ich bei der Mannschaft wähle, wenn wir wieder ein Spiel gewinnen, sondern tut es uns nicht gut. Und auch da stehen die Jungs ja Rede und Antwort, also man stellt sich an den Block, außer es ist ja nicht so, dass man sich wegduckt.
Nee, das will ich auch gar nicht sagen. Also,
Das sind auch nicht nur aufmunternde Worte, die man nachkriegt. Also das muss man auch mal sagen. Aber in dem Moment, wenn ich dann im Dialog bin, wir unterhalten uns Auge zu Auge und da will man einmal rausfallen, dann reagiere ich halt darauf. So, dann
kriegt
man das auch hin. Das ist alles in Ordnung in dem Moment. Aber das ist mir einmal wichtig. Wir als Gruppe haben gesagt, es geht jetzt gerade nur um uns und wir müssen uns da rausbewegen, weil es auch um einzelne Existenzen geht. Und vor allem geht es dann aber auch darum, für die Kollegen, für den gesamten Verein, dass wir wieder in die richtige Bahn kommen. Was generelle Kritik angeht, ich glaube, dass man vielleicht zu der Vermutung kommen kann, aber andersrum kann ich es auch widerlegen, weil man zu Fantreffen einlädt. Hier ist aber so, man kann ja kommen, man kann ja über alles reden.
Ja.
Also man ist ja offen als Verein.
Ja.
Ich glaube auch, dass der Vorstand, der jedes Heimspiel hier, die kann man ansprechen. Nur dann ist wieder der Punkt, habe ich den Mut, die Leute direkt anzusprechen? Oder weil dieses Internet-Thema, ich reagiere darauf nicht. Also jeder kann zu mir kommen, aber also dann bitte persönlich.
Ja, siehst du, dann ist das vielleicht auch mal ein bisschen die Emotionen ein bisschen runterkochen lassen nach einem Spiel und dann auf der Süd vielleicht nach dem Spiel so eine halbe Stunde, Stunde. Dann ist es wahrscheinlich so aus Emotionen heraus immer schwierig, deswegen ist dieses am Zaun dann.
Und dann bestimmt bist du im Zweifelsfall in dem Augenblick sogar reflektierter als am nächsten Tag an der Tastatur.
Das mag sein, auf jeden Fall. Ja, aber Emotionen, die kann man aber schlecht am Zaun wahrscheinlich rauslassen. Damit will ich
auch voll okay. Also wenn man dann, also nimm mal das Beispiel Lübeck, VfB Lübeck.
Ja, ich war da. Ja.
Ja, also man fährt da, es kommt 500 Meter lang, dann 500, 600.
Ja, also 500, glaube ich.
Das war einfach nur Riesenrespekt.
Sonderzug und
Riesenrespekt
so.
Super Choreo. Riesenrespekt mega. Dafür. Und wir waren in einer sportlich schweren Situation, wo man sagt, der Support hilft uns erstmal, aber andersrum haben wir wieder Druck. So. Ich weiß noch, Capretti, Heimtrainer, das ist bei euch, sind in der ähnlichen Phase wie jeder Endrunde, als ihr zu uns gefahren seid. Wenn man sagen muss, und auch da, wie lange standen wir da am Zaun? Das ist auch voll okay, und dann sollen unsere Fans sich äußern in dem Moment, das gehört ja dazu, voll in Ordnung, aber auch da gerne halt irgendwie Grenzen einhalten.
Auf jeden Fall.
Aber was ich nur sagen will, wir als Gruppe, auch die junge Mannschaft, haben uns ja komplett gestellt in dem Moment. Also wir waren ja, in jedem Spiel waren wir da. So, zwar nicht mit Leistung, aber Verstand vom Zaun.
Ja, aber ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wenn man dann immer das Gefühl hat, Jungs geben nicht 100%, das kann man natürlich, wenn man nicht auf dem Platz steht, leicht sagen, aber es ist halt einfach von außen die Wahrnehmung. Der erste Torschuss in der 90. Minute, glaube ich, sagt dann auch schon viel aus.
Stimmt ja nicht, Marek Janu muss es eigentlich nicht. Marek Klang, 11 Meter vom Schießen Mann an.
Okay, gut. Ja, da habe ich falsch in
Erinnerung. Genau, also das war die größte Chance des Spiels. Okay. Danach durch einen vermeidbaren Elfmeter, Nickel Toglu legt, Posselt was damals, Ringgut schießen rein, 0-1. Hm. So, und Capretti zu Hause, ihr könnt ja auch gewinnen. So, in der Phase, okay. Der war nicht gut an dem Tag. Ja. Aber es wurde auch alles sehr, sehr negativ gesehen. Ich sage, wenn Marc das 1-0 schießt, gewinnen wir da.
Ja, gut,
weil von Lübeck auch nichts kam.
Ja, das stimmt.
Und das war kein gutes Spiel von uns, das will ich nämlich nicht sagen. Nur ich glaube, wenn es anders, wenn dieser Querpass, Leon, Marek, geht der Ball ins Tor, geht's anders.
Ja, gut. So. Ja. Ja, das ist halt dieses Ding, so, du hast, wenn Fußball manchmal so einfach runtergebrochen ist, du möchtest ja eigentlich immer wissen, okay, an dieser Stellschraube wird jetzt gedreht, dann läuft es besser. Ja. Ist natürlich nicht immer so der Fall, aber wenn dann halt 10 Spiele in Folge halt nicht gewonnen werden.
Da bin ich ja komplett dabei.
Schwierig.
Also kann ich Frust auch komplett verstehen, also nicht falsch verstehen.
Ja, ja, ja.
So fußballerisch, so dieses Lübeck-Spiel, als Beispiel, ich dachte gar nicht, dass wir da gut waren, aber es gibt halt immer Momente, wo man Spiele auch in die eigene Richtung lenken kann und das haben wir in der Phase einfach nicht geschafft. Das haben wir in der Phase nicht geschafft und dann geht es halt darum, wenn man sagt, ja, man tut sich schwer. Also Kritik kommt von außen an Fußball, aber das 8. Spiel, was man nicht gewonnen hat, das wird nicht mehr gut. Man muss ein Spiel gewinnen.
Ja.
Das ist der Punkt, man muss dieses Spiel gewinnen.
Hat man in der guten Phase nach dieser Krise auch so ein bisschen gemerkt, dass du quasi die Aufstellung nie geändert hast? Auch so ein bisschen Never Change Running System hatte man so auch das Gefühl. Ist dann jetzt im Endeffekt egal, ob vielleicht von außen, Marek saß ja dann häufig auf der Bank, vielleicht individuell jemand ein bisschen besser ist, aber diese homogene Gruppe funktioniert gerade, dann spielst du auch.
Man muss halt Leistung belohnen. Ich glaube, dass wir in der Phase, wo wir nicht gewonnen haben und auch nicht am Limit waren, spielerisch haben wir viel gewechselt und auch sagen können, jetzt kann man natürlich immer dreimal die gleiche spielen lassen, vielleicht funktioniert es dann. Das sind ja schon Gedanken, die man sich dann als Trainer auch macht, aber am Ende belohnt man Leistung. Und wenn eine Mannschaft nach einer schweren Phase einfach stabil steht und verdient gewinnt und dann auch im Training entsprechend da weitermacht, dann tust du dem im Wechsel nicht so einfach. Ich glaube, es war auch so sinnbildlich, Luca Prasse nach Sperre nicht direkt wieder reingekommen, konnte Luca gar nichts für, aber der Rest hat es gut gemacht.
Ja, genau.
Genauso. Aber also am Ende geht es immer darum, dass wir Leistung belohnen und nicht nach Namen aufstellen.
Ich glaube, auch so ein bisschen war doch bestimmt Richtung Ende der Saison auch der Anspruch, wir schauen schon mal auf die Leute, die wir nächstes Jahr auch noch zur Verfügung haben, oder? Genau. Also man hat doch mit Sicherheit schon mittelfristig einen Plan, wo man sagt, wir wissen halt, Spieler XY wird uns vermutlich verlassen und die anderen, da können wir drauf zählen und dann lassen wir die natürlich ein bisschen mehr auflaufen.
Der Gedanke ist mit drin und trotzdem zählt Leistung. Mhm. Also wenn dann der uns verlässt, aus welchen Gründen auch immer, es im Training halt besser macht, dann hat man immer noch im Kopf, okay, der andere bleibt und macht vielleicht irgendwie Sinn, dass er auch spielt, aber Hauptkriterium ist Leistung.
Wahrscheinlich bei 50-50 Entscheidungen.
Genau. Und
dann würde man so entscheiden, okay, verstehe. Ja.
Nimmt man schon mit auf, aber am Ende geht es auch um Trainingsqualität, man will sie hochhalten, dass man Leistung macht.
Ja, okay, ja, das ist ja verständlich. Gut, haben wir letzte Saison eigentlich fast so komplett so abgehakt, würde ich sagen. Oder ist noch irgendwas? Du, hast du noch irgendwie?
Nee, ich hab da.
Lukas, du noch irgendwas, was noch also immer gerne sagen möchtest?
Also ich glaube, das will ich nochmal klarstellen, dass wir mit Sicherheit nicht einverstanden sind mit dem, was dann in Summe dabei rumgekommen ist, auch mit dieser Phase nach dem Winter. Und ich glaube trotzdem, dass man halt eine Menge darauf mitnehmen kann.
Aus der Saison. Erstaunlicherweise, ich habe mir die Bilanzen noch rausgeschrieben. Ich sehe gerade eigentlich nur deine Bilanz quasi. Also insgesamt 15 Siege, 7 Unentschieden, 9 Niederlagen, dann Heim 9 Niederlagen und 9 Siege und 2 Niederlagen nur, im Punkteschnitt von 1,94 und auswärts, da wo wir lange letzter waren, sozusagen, haben uns dann auf Platz 9 hochgearbeitet, im Endeffekt Platz 6. Ja, 6 Siege, 3 Unentschieden, 8 Niederlagen, zu Hause noch 6 Siege, 3 Unentschieden, 8 Niederlagen auswärts und zu Hause noch 6 Unentschieden, die ich unterschlagen hatte. Ja. Ist insgesamt, genau, Platz 6 nach Platz 2 natürlich ein bisschen enttäuschend, auf jeden Fall. Aber ja, gut, gucken wir dann auf die neue Saison so ein bisschen, die Vorbereitung. Wie würdest du die jetzt so ein bisschen einschätzen nach 3 Testspielen und den Neuverpflichtungen, die jetzt aktuell heute zum Zeitpunkt der Aufnahme noch eine sehr aktuelle Neuverpflichtung, Oliver Schmidt, noch geholt. Wie würdest du das
einschätzen? Erstmal bin ich froh, dass man jetzt gemeinsam in eine neue Saison geht, als zu Beginn einer Sommervorbereitung oder in einer Sommervorbereitung auch mal darum geht, dass das Team sich entwickelt, es kommen neue Spieler dazu, es geht um Werte und Regeln, also wie geht man miteinander um, jetzt ist natürlich ein großer Teil schon Bestandsspieler, nenne ich mal, aber trotzdem bilden sich neue Hierarchien und wenn man das mitbegleitet, Thema Mannschaftsführung, ich glaube gerade im professionellen Fußball, im Leistungsfußball ein ganz, ganz wichtiges, auch ein wichtiger Trainerskill. Und wenn man das mitbegleiten kann, dann hat man es im Laufe der Saison einfacher, weil es das ein Stück weit auch das eigene ist. Dafür bin ich erstmal dankbar und froh darüber. Dann machen wir, finde ich, gerade auch in der Entwicklung der Mannschaft gerade wirklich, also man sieht, dass da was entsteht, ein richtig guter Umgang in der Gruppe. Die Jungs trainieren hart. Letzte Woche das Trainingslager in Zahnrode, als wir dann im Hotel Kronen untergekommen sind. Es war richtig wertvoll für uns, richtig gut. Wir gehen über den Punkt. Die Jungs haben sich darauf eingeschwört, dass wir gemeinsam leiden müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Richtig guter Umgang. Die neuen Spieler, die neuen Jungs tun uns charakterlich und sportlich richtig, richtig gut. Es kam gerade schon mal das Alter auf, war wahrscheinlich auf Simon gemünzt, Simon Engelmann. Und ich weiß auch, dass es aus der Richtung von euch, von den Fans, gerne mal kommt, aber am Ende geht es auch darum, Qualität.
Ja. Ich glaube, das Problem tatsächlich an Simon Engelmann und seinem Alter ist nicht sein persönliches Alter, sondern es ist halt dieser krasse Kontrast, den du hast, dass halt über eine Saison halt viel, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Ausrede gezogen wurde, wir haben halt extrem junges Team, keine Ahnung was. Und die Gegensteuerung ist halt, wir holen den 36-Jährigen oder jetzt 37, ich weiß ja schon.
Ja, 36.
Ja, genau. Das wirkt halt so ein bisschen irritierend, sage ich jetzt
ja,
mal.
Genau, aber der kann ja auch noch zum Jungen bleiben.
Ja, klar.
Ich glaube, wenn man darüber redet, dass Marek Janssen über 2 Jahre hier richtig stabil getroffen hat, auch Christopher Schäff, und man muss halt auch Tore ersetzen, vielleicht auch mit einem anderen Profil. Und Simon Engelmann, der nahezu um die Haustür hier lebt, also neben dem Stadion, also eine Stunde weg. Im Winter war schon Thema, haben mit ihm gesprochen, ein super Charakter. Dann macht gerade seinen Job-Einstieg, ist der beste Torschütze, den die deutsche Regionalliga je gesehen haben, hat glaube ich auch die meisten Regionalliga-Siege, ist schon aufgestiegen. Mhm. Und der hat Bock auf die Sache hier, und das merkt man jeden Tag, dass er Bock auf die Sache hat, auch um 36, dann tut das in der Mannschaft einfach gut. Und dann geht es gar nicht darum, dass er zwingend jede Woche 90 Minuten marschieren muss. Wenn er es noch kann, dann gerne, und er macht einen richtig fitten Eindruck, richtig, richtig gut. Aber der wird uns Spiele entscheiden können.
So. Faszinierend in dem Zusammenhang, also auch da denke ich gerade an Simon Engelmann, aber auch zum Beispiel an Ulbricht und Schmidt meinetwegen heute auch. Das sind ja alles sehr, sehr starke Charaktere, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn wir jetzt wieder nochmal das Thema junges Team aufgreifen, eine Mannschaft, die sich so gemeinsam homogen gefunden hat. Du sagst jetzt gerade, das funktioniert alles schon super, die spielen gut ineinander. Also man hat bei den Neuen auch überhaupt nicht das Gefühl, dass da einer so ein bisschen so ein Platzhirsch auftreten hat oder sowas.
Naja, reden wir darüber, dass wir letztes Jahr eine sehr gut funktionierende Mannschaft hatten. Das hatten wir charakterlich sehr, sehr homogen. Ja. Was wir uns schon mit auf die Fahne geschrieben haben, ist halt ein Stück über Leadership. So, dass wir mehr Führung brauchen in den Situationen, wo es schwer ist. Und die hatten wir gerade. Einfach noch den einen oder anderen Spieler haben, der auch in so einem Moment Verantwortung übernehmen kann.
Ja,
und das ist einer der Gedanken dahinter. Und zusätzlich, bei vielen der Transfers, die wir jetzt getätigt haben, und da auch einfach mit Femi viel darüber gesprochen, sagen, hey, im Idealfall ist es so, dass der SV Meppen aber trotzdem das Größte ist, da gerade für sich haben und den Hunger zu haben, wie steigen wir zum Feier. So, und das sind die Jungs, die wollen nach oben.
Richtig, ja.
Die wollen nach oben, und da geht es gar nicht darum, wie alt ist jetzt der Einzelne. Genau. Jeder Einzelne muss für diese Sache brennen. Und ich sage, jetzt finden wir da irgendwo einen, der hat schon mal, keine Ahnung, da drin Liga 8 Tore geschossen, der Junge ist dazu. Der ist aber jetzt 33, der hat keinen Bock mehr auf die Sache und nimmt dir nochmal eine Mark mit. Auch wenn wir der falsche Verein dafür sind.
Grüße nach Braunschweig.
Ja, aber das ist auch, dass wir davon uns lösen, sondern wirklich sagen, jeder Einzelne, der hier hinkommt, muss Bock auf die Sache haben und sich voll damit identifizieren, mit diesem Verein nach oben zu gehen.
Ja, ich meine, also ich bin zu 100% bei dir, und genau das, was du gesagt hast, ist ja auch etwas, was wir immer wieder gesagt haben, dass wir starke Charaktere brauchen, die halt auch mal Verantwortung auf dem Platz halt übernehmen und im Zweifelsfall den Ruf eben rüber machen, wenn es dann an der Stelle nötig ist. Was ich auch gerne mal gesagt habe, ist mir irgendwie manchmal zu ruhig gewesen auf dem Platz, wenn es gerade irgendwie koordinatorisch nicht vernünftig läuft, so ungefähr. Finde ich total super. Die Frage geht eher umgekehrt in die Richtung, machen sie es in der Kabine nicht? Also in der Kabine sind sie schon so, dass sie alle zusammen wie eine gute Gruppe wirken, oder ist da der eine noch, ey, pass mal auf, ich bin jetzt hier, fies dramatisch ausgedrückt, ich bin jetzt hier der Star, jetzt geht mal zur Seite.
Thema Grüppchenbildung ist, genau, glaube ich, die Angst, die jetzt in deiner Stimme
genau, mitschwingt. Ja, nicht unbedingt Grüppchenbildung, aber dass da einer von außen kommt, der jetzt denkt, ja, ich bin's, ich bin euer Heilsbringer, sagen wir mal so.
Also wir haben ja auch den einen oder anderen Kapitän aus anderen verpflichtet, aber das heißt ja nicht nur, mal Kapitän ist, dass man deswegen die Ellenbogen links und rechts ausfährt. Man hat einfach womöglich, und nicht jeder Kapitän dieser Welt hat das unbedingt, einfach Skills, gut mit Mitspielern umzugehen und auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt vorne weg. Und bei uns ist es nicht so, ich glaube, dass Jonas dann einen Bombenjob macht als Kapitän. Aber das muss ja gar nicht einer alleine machen. Also Also wieso will man denn einem die Verantwortung aufbürden? Alle reden von Tilo Leugas. Brutal. Tilo ist brutaler Charakter, aber brutaler Kapitän. Aber den suchst du halt ewig. So. Und auch Tilo hat nie alleine gefühlt, meine ich zu wissen. Also ich war nicht dabei. Also ich war zwar im Verein, aber ich saß nicht in der Kabine. Es geht ja darum, dass man halt eine Hierarchie in der Mannschaft hat, wo auch jeder Verantwortung übernehmen darf und sich eine Mannschaft so entwickelt, dass auch jeder jedem was sagen darf. Und trotzdem hast du halt Leute, die in gewissen Momenten die Ärmel hochkrempeln. Und ich glaube, dass wir da gute Charaktere dazu geholt haben. Und hier geht es nicht um Allüren oder so, 0,0. Und so geben die Jungs sich auch 0,0. Okay. Ich glaube, eher starke Charaktere, die auch gut miteinander sind. Ihr habt jetzt einen anderen Namen genannt. Ulrich wurde gerade genannt.
Sehe hier zum Beispiel Ersin
Sehe. Tom Leters ist denn Ersin Sehe, war Kapitän in Norderstedt. Noah Oberbeck als Torwart von Lübeck in jungen Jahren hat bei Holstein schon gespielt. Bringt Charakter auch eine Menge mit.
Ja, wenn wir ein bisschen weiter zurückkommen, können wir noch über Erik Zenker reden. Ich meine, der ist jetzt schon eine Weile da. Aber
genau, Erik ist ja im Winter dazu gekommen. Genau.
Mit dem Wissen, Oliver Schmidt hat jetzt heute die Bekanntgabe der Verpflichtung zum Zeitpunkt der Aufnahme, bei der U23 von Köln. Da jetzt nicht Kapitän gewesen, aber mit 25 wahrscheinlich da auch schon eine Führungsfigur gewesen. Oder 24.
Das sagt ja auch mal was aus, wenn ich das Uralter verlassen habe und trotzdem noch eine Mannschaft spiele. Also wir werden charakterlich gute Jungs dazu gewonnen haben. Das ist mein Eindruck der ersten Wochen oder Tage bei einigen. Und auch fußballerisch. Ich habe es eingangs schon mal gesagt in dem Interview bei der NOZ, dass wir einfach Qualität dazu gewonnen haben. Da geht es gar nicht darum, dass so schneller was weggegangen ist. Da ist richtig Qualität gegangen. Man muss das auch gar nicht miteinander vergleichen. Andere Profile, mehr Breite werden wir haben. So Konkurrenzkampf ist nochmal neu angezündet. Das ist dann der Aufgabe, die ich mich stellen muss. Mhm.
Aber Konkurrenzkampf ist ja nichts Schlechtes. Das ist eher eine Aufgabe, die man gerne hat, als zu sagen, oha, ich habe nur noch 11 Spieler, die jetzt spielen müssen.
Mir geht es aber dann darum, dass der Konkurrenzkampf tatsächlich beim Training passiert oder auf dem Spielfeld, dass ich dann das Gefühl habe, alles klar, die geben jetzt gerade alles, aber ich will nicht, dass sie sich gegenseitig aufgreifen. Das ist halt so.
Ja, ich verstehe schon. Ne? Ich bin auch mit den Verpflichtungen jetzt sehr zufrieden. Wir haben ja mit Rankic ja auch noch einen ehemaligen Kapitän im Team, so. Ich finde ja auch, Kritik an Jonas kommt ja dann häufig immer auf. Ich finde immer noch, dass er ein sehr guter Kapitän ist und ein guter Führungsspieler, der jetzt zwar nicht rumschreit, aber ich immer noch der Meinung bin, dass der auch führen kann und führt in der Defensive. Und witzigerweise finde ich aber nicht unbedingt, dass er so der Abwehrchef ist. Das ist Luis Spreckemeyer, der auch verlängert hat mit Nikel Tuglu. Da musst du mir jetzt auch nochmal eben helfen, meine Einschätzung. Wir haben ja, glaube ich, die drittbeste Abwehr gehabt letzte Saison mit 39 Gegentoren. Genau, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich bin ja wohl nicht unbedingt so der Riesenfan von 3-2 Siegen oder 5-4 Siegen. Leute wollen immer Spektakel. Ich finde so ein 1-0 oder so ein 2-1, eher ein 1-0, dann besser, wo ich immer das Gefühl habe, hinten brennt nichts an. Und das, jetzt haben wir quasi eigentlich die Abwehr so gehalten wie letzte Saison. Und ich hatte da letzte Saison recht häufig das Gefühl, dass immer lange Bälle waren Problem, Geschwindigkeit ist ein bisschen das Problem gewesen, Ordnung im Strafraum und so. Jetzt haben wir quasi die Abwehr gehalten, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht wieder ein Problem für die nächste Saison ist. Ist das auch was ihr so analysiert habt und seht und dagegen arbeitet im Trainerteam?
Grundidee des Fußballs, wenn ich auch gerne 1-0, ist kein Problem, aber ich packe keinen Bus. Also,
das ist gar nicht gemeint, aber ich habe...
Wir haben die Art und Weise des Verteidigens auch ein Stück weit verändert. Wir laufen in aller Regel ein bisschen heran. Jedes Gegentor, was wir kriegen, ärgert uns massiv. Also im Idealfall kriegen wir weniger. Und trotzdem glaube ich, das ist dann relativ subjektiv, wenn man sagt, man hat das Gefühl, es brennt was anderes hin. Am Ende ist es die drittbeste Abwehr der Liga. Okay. So, das ist ja erstmal jetzt vom Wert, wenn wir nur die Zahlen nehmen, können wir das Lübeck-Spiel hinten raus, das ist ja nochmal... Ja, haben wir das vergessen, aber können wir auch nicht. Ist mit in den Statistiken, weiß ich. Aber dass wir natürlich arbeiten wir daran, Konter noch besser zu verteidigen, lange Bälle zu verteidigen,
das
schneller abzusetzen. Das sind ja Dinge, wenn ich ein Gegentor kriege, dann gucken wir uns das an und versuchen, Ursachen, Forschung zu betreiben und es abzustellen. Das ist ja so. Also Fußball ist ein Fehlersport, wir müssen Fehler vermeiden und trotzdem ist das nicht mein erster Antrieb, nur Fehler zu vermeiden, weil ich will aktiv sein. Wir wollen aktiv sein, wenn wir den Ball nicht haben, wollen wir hoch den Ball gewinnen. Wenn wir den Ball haben, wollen wir aktive Lösungen finden nach vorne. Um das Tor zu erzielen, also mit Sinn und Verstand und nicht dem Zufall überlassen. Ich bin sehr gut einverstanden mit den Innenverteidigern, die wir im Kader haben. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, in erster Linie sportlicher Leiter, Sportvorstand, die Jungs zu halten. Es sind jetzt 4 Bestandsinnenverteidiger, die in Teilen dann auch woanders spielen können, in Gänsefüßchen deshalb. Die bleiben, hinzu kommt der letztes Jahr genau den Kapitän Jonas Goldenstein, der das auch bekleiden kann. Somit hat man dann fünf Innenverteidiger im Kader, die es in der Viererkette lösen können, aber wir sind noch nicht auf das System festgelegt.
Ja, ich finde es ja auch, ich habe mich über jede Vertragsverlängerung auch gefreut, so ist es ja auch nicht. Ich glaube auch, dass das super Jungs sind. Aber ja, diese Angst schwingt dann immer mit. Ich meine, 39 Gegentore ist ein guter Wert, aber wenn davon, ich sage jetzt mal 30 oder so von langen Bällen und Kontern kommen, muss man da trotzdem dann logischerweise dran arbeiten. Und die Gegentore in der Nachspielzeit haben wir auch schon angesprochen. Aber ja, das sind dann hoffentlich Sachen, die wir nächste Saison dann nicht mehr sehen.
Ja, aber wenn wir tiefer stehen, würden wir uns wahrscheinlich sagen, dass das 30 Tore nach Flanken kriegt, weil die uns außen durchbrechen und in der Mitte sind wir nicht mal ein Mann. Also von der Sache her ist ja immer die Frage, wo verteidige ich wie? Wenn ich den Raum hinter der Kette relativ groß habe, ja, dann bin ich halt mit dem langen Ball schneller mal zu überspielen, als wenn ich tief stehe.
Ja, kannst du sicher sein, dass wir immer was finden zum Kritisieren.
Ja, das weiß ich auch.
Stimmt, also, wir brauchen auch eine Daseinsberechtigung.
Aber was wichtig ist, wenn wir über fußballinhaltliche Themen reden, dass wir das versuchen aufzuarbeiten, und dass es Sinn hat, wenn die Kette gerade hoch steht, weil wir die Mut haben, nach vorne zu verteidigen.
Ja, ist gut. Wollte das nur mal ansprechen, und wenn das dann daran gearbeitet wird, ob es dann im Endeffekt alles so funktioniert und so, dann ist ja auch alles. Vielleicht verteidigt man nächste Saison genauso wie diese Saison, jetzt mal so grob gesagt, und es fallen dann Tore nicht oder anders oder wie auch immer. Und ja, dann reden wir trotzdem ganz anders über die Saison, obwohl sich so viel gar nicht getan hat. Aber ne, schauen wir mal. Hoffen wir einfach das Beste. Zum Thema Kader noch, würdest du sagen, da passiert zum ersten Spieltag noch viel. Ich meine, das bist jetzt nicht der erste Ansprechpartner, was Kaderzusammenstellung angeht, aber du wirst ja mit Ulufemi da mit Sicherheit auch dich austauschen. Es gab ja dann auch so die Aussage, ein, zwei Flügelspieler wollte man noch holen. Das war die Aussage, bevor man dann Torben verpflichtet hat und jetzt Oliver Schmidt. Auf den Außen sieht's ja so, wenn man sich so den Kader anguckt, noch nicht ganz so hundertprozentig aus. Da sind Lass und Malte zum League und jetzt halt Schmidt so für offensiv. Klar, defensiv haben wir dann noch ein paar Spieler mehr, so Haritonov, Domröse und Misner so als erste Elf-Kandidaten. Adrian Lenz ist ja noch länger verletzt. Passiert da jetzt noch was in den nächsten Wochen? Oder würdest du dir wünschen, dass da noch was passiert?
Wir sind jetzt bei 24 Jungs, die wir unter Vertrag haben. Das finde ich eine sehr passende Kadergröße. Man muss auch immer aufpassen, dass der Kader nicht zu groß wird, weil es auch um eine Hygiene in der Mannschaft geht, Umgang. Ich bin Freund der Führung davon, dass jeder auch noch eine Rolle hat, weil die Person 26, also ohne dass wir unsere Spieler jetzt ranken, spielen in der Regel nicht mit. Ja. Und wenn mal viele wegbrechen, dann hast du jemanden, der im Zweifel nicht die beste Laune hat, keinen Rhythmus hat. Und dann kann man sich ja fragen, hast du rund an der Oberliga-Mannschaft, du hast eine U19-Bundesliga-Mannschaft, ob man da nicht vielleicht ziehen kann. Von daher bin ich mit der Kadergröße gerade noch einverstanden. Trotzdem ist es so, dass es durchaus sein kann, dass noch einer hinzukommt. Andersrum haben wir ja den Luxus auch, dass wir viele Jungspieler haben, denen wir dann entsprechend auch Praxis in der Oberliga-Mannschaft geben können. Das ist ja was man weiterleben sollte, weil wir das haben uns halt erarbeitet durch das NLZ, durch die Aufstiege der U23-Mannschaft, dass wir da eine gute Verzahnung haben und deswegen entsprechend runtergehen kann, aber auch keinen zu großen Kader braucht, wenn man hochziehen kann und heute halt im Rhythmus sind. Trotzdem ist es so, dass wir uns gegen Qualität nicht wehren werden. Durchaus sein kann, dass da noch jemand dazukommt, aber es nicht zwingend ein Muss ist. Ich glaube, jetzt mit Olli haben wir eine wichtige Position hinzugewonnen. Einen Spieler, der beide Flügel spielen kann, der zweimal auch mal zweiter Stürmer spielen kann. Jetzt hast du gerade Lasse Malte Zumlik genannt. Amin Moya wäre noch ein Flügel. Und wenn man die Rückrunde sieht, auch in den Phasen, also ist ja immer die Frage, wie interpretieren wir das? In den Phasen, wo Daniel Haritonov, den Kauf, wenn sie auf Stürmer gespielt hat, auch wenn er gelernter Außenverteidiger ist, der hat wahnsinnig viel Scorer gemacht. Mika Stürmer hat rechte Seite auch in der Jugend Außenspieler gespielt. So, das haben wir wiederbelebt und er hat es richtig gut gemacht, hat es im ersten Testspiel richtig gut gemacht, sodass man sagen muss, okay, ich habe irgendwie eine Ausbildungsposition, die spielt für den Transfermarkt, aber das ist ja nicht zwingend die einzige Position, die ich begleiten kann.
Naja, stimmt schon.
Auch Niklas Wessels hat in Phasen rechts außen gespielt, in Rochdorf macht er sein 1-0 aus der Position, Johnny Wending relativ flexibel einsetzbar, Torben Deters erstmal fürs Zentrum im Gedanken geholt, trotzdem mit der Nebenposition. Ich glaube, seine beste Scorerzeit hat er in Münster als linker Stürmer im 4-3-3 gehabt. Sodass da auch viele Spieler dabei sind, die flexibel sind, dass wir erstmal mit den 22 plus 2 als 24 Leute eine gute Kadergröße haben. So was ich sage, bin absolut einverstanden.
Wenn wir so jetzt in den ersten Spieler reingehen.
Also, aber das schließt nicht aus.
Es gibt noch Gespräche, aber ob das jetzt zielführend ist oder nicht, das sieht man dann.
Muss uns besser machen. Also, man muss davon überzeugt sein, wie breit die Mittel.
Du hast ja gesagt, auf das System ist man nicht so festgelegt. Ich habe doch trotzdem auch das Gefühl, auch bei den, ich sag mal, die ersten beiden Testspiele, das waren jetzt ja gegen Papenburg und gegen Bokelo. Das sind jetzt ja jetzt nicht unbedingt Spiele, wo man Systeme groß ausprobieren kann, aber gegen Hardenberg, fand ich, konnte man das schon so ein bisschen erkennen, wie die Idee ist. Ist vielleicht auch ein System, vielleicht eine Idee ohne Flügelspieler so ein bisschen, also deutlich zentrumszentrierter zu spielen, weil wir sehr, auch sehr viele im Zentrum haben, dass sie dann sagen, ja, vielleicht mit zwei Sechsern und davor auch noch ein mehr Zentrumspieler, dass wir versuchen, durchs Zentrum mehr zu spielen dann? Ja, das System, oder ist das?
Das System ist erstmal ein Name.
Wenn ja, okay.
Zum Beispiel schauen, dass ein Mika Stürmer vielleicht Außenstürmer spielt, da kann man real taktisch mal schauen, wo er sich aufhält. Mhm. Ist auch sehr viel in der Halbspur unterwegs, weil er einfach gelernter Zentrumspieler ist.
Ja.
Trotzdem mit seinem Tempo, wenn er wieder auf den Flügel ausbricht, ist ja immer eine Interpretationssache, wo sich Spieler dann wirklich auch aufhalten. Aus dem 4-3-3 heraus mit hohen Außenverteidigern ist es oft so, dass Außenstürmer schon auch weit drinnen sind, mhm. das Zentrum überladen. Es kommt dann auch ein Zentrumspieler zugute, das vielleicht zu spielen. Wir haben es in der zweiten Halbzeit in Hardenberg aus dem 3-5-2 heraus gespielt.
Okay.
Einfach um variabler zu sein. Man hat, glaube ich, auch Spieler im Kader, die die sogenannte Schiene abbilden können. Hat auch einfach Spieler im Kader, die Doppelspitze abbilden können, sodass man einfach maximal flexibel ist. Aber ich glaube, dass das Spielsystem nicht ausschlaggebend für die grundsätzliche Idee des Fußballs ist. Mhm. Zumindest versuchen wir es gerade weiter so vorzubereiten und so weiterzuentwickeln, dass wir unabhängig vom System die gleiche Idee des Fußballs verfolgen.
Okay.
Wenn wir über die Spielphase reden, dass wir da entsprechend weiterkommen, ohne dass wir auf dem System festlegen.
Ich habe ehrlich gesagt in der letzten Saison auch so das Gefühl gehabt, immer, also gerade in den schlechten Phasen, wenn wir dann das vermeintliche System, was viel mehr dahinter lag, verlassen haben, dann lief es plötzlich wieder. Also weil der Gegner sich ja logischerweise dann auch nicht gut einstellen kann, da muss man ja einfach auch variabel bleiben, würde ich behaupten, dass du dann muss ja jetzt tatsächlich ein bisschen mehr taktieren noch. Man wird mit Sicherheit super unter Beobachtung stehen, gerade bei den oberen Teams. Du hast ja vorhin selber am Anfang gesagt, dass es da halt den einen oder anderen mehr noch gibt, der verstanden hat, dass dieses Jahr direkt aufgestiegen wird.
Ist ja auch, und da wirst du sehr unter. Wenn man sich freut, also ich habe Understatement von dem Mund. Das haben wir nicht getan in den letzten Jahren in Mem. Man sagt, man will zurückkehren und war nicht alles voll. Und manchmal wäre man, glaube ich, einfach im Narrativ, in der Story, hätte man ruhiger was aufbauen können, wenn man das nicht so offensiv nach außen geprescht hätte und trotzdem sagen, wir müssen das als SV Meppen machen?
Ja, ich weiß nicht. Also die Ambition als SV Meppen ist ja unabhängig von dem, was du sagst, glaube ich, als Verein. Wenn ein Verein sagt, wir wollen oben mitspielen oder wir wollen erstmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben, zum Beispiel jetzt, dann würdest du als Fan da trotzdem sitzen. Ja, wir sind halt 6.000 Zuschauer, hast du ja gesagt, hier im Stadion 6.5. Größter Marktwert, eigentlich die besten Voraussetzungen in der Regionalliga, da ist das, muss das Ziel oben sein.
Das ist 100%.
Und aber ist sage, fast egal, was der, ist aber fast egal, was der Verein sagt.
Das, was ich vorhin gesagt habe, wir sind 15 Punkte da, also wir haben noch 12 Spiele.
Ja.
Und wir sagen trotzdem den Greifen nochmal an. Das ist ja schon was, wo man sagen muss, ja, man zeigt Mut. Ja. Und wenn man das nicht tut, das würde ich damit sagen, hätte man ein ruhigeres Arbeiten gehabt. Trotzdem verstecken wir uns nicht davor. Wir haben es ja angenommen, wir haben es auch nicht. Und klar, Verein sagt, ich bin dabei. Darum geht es ja.
Aber
was ich vorher ja hinaus wollte, jetzt gibt es Vereine wie KSV für Oldenburg, ist Kickers Emden, ist Drochtersen, hat jetzt auch eine stabile Saison hier hinter sich, die auch sagen, ich glaube, wollen wir zurückkehren, dritte Liga, wenn sie schon da waren, oder wenn wir oben mitspielen.
Ja.
Dass wir mit Sicherheit nicht alleine sind und trotzdem sagen, wir wollen schon.
Ja, die können sich hinter uns verstecken so ein bisschen, dass die dann im ruhigen Arbeiten dann ihr Team aufbauen und dann so wie Havese vielleicht so ein bisschen im Windschatten dann durchstarten und so, ja. Nee, aber so ein Meppen hat man halt fast schon gerade in dieser Situation keine andere Wahl, als zu sagen, Platz 1 ist das klare Ziel. Gut, haben wir, glaube ich, soweit das eigentlich alles abgeschlossen.
Ja.
Ich würde gerne noch so ein bisschen vielleicht über das NLZ und JLZ reden. Ich habe witzigerweise durch den Podcast von Putti erst erfahren, was Breitensport hier genauso bedeutet, dass das quasi alles unter der U17 ist, dass das gar nicht NLZ, JLZ sozusagen ist, sondern
haben wir ja alles ab der D-Jugend oder hinter haben wir noch Breitensport.
Also okay, dann habe ich immer noch falsch.
Dass jeder mit SVM Fußball spielen kann.
Ja.
Also unabhängig davon, wie mein Talent ist.
Okay, gut, siehst du, dann habe ich es ja immer noch falsch. Nee, ich wollte nur, man kriegt nicht ganz so viel über die Arbeit im NLZ mit. Man kriegt dann halt mit U17, U19, du warst ja U17-Trainer dann auch lange Zeit und NLZ-Koordinator. Was bedeutet das? Und wie war überhaupt so der Übergang zwischen JLZ zu NLZ? Das war, glaube ich, 2020 oder 2021?
Im Januar 2019 bin ich in den Verein gekommen. Ich komme aus der Grafschaft Bellheim ursprünglich, hatte vorher schon Kontakt damals zu Dieter Wahrlage, der das Jugendleistungszentrum damals im Ehrenamt koordiniert hat, gemeinsam mit dem Bruder als sportlicher Leiter. die mich hätten als Trainer gerne in den Nachwuchs geholt. Mhm. Dann war ich studienmäßig aber in Dortmund, habe dann meine Bachelor bei BVB geschrieben, alles noch nicht so weit gefasst und dann hat die Wahllage mich Ende 2018 angeboten, wie ich mir vorstellen kann, hauptamtlich für das Jugendleistungszentrum zu arbeiten. Betriebswirtschaft studiert, heißt Etatverantwortung sich dahin gehen, zusätzlicher Trainer, geben wir noch eine Nachwuchsmannschaft, so erster hauptamtlicher Mitarbeiter im Nachwuchs mit dem Auftrag, mach aus unserem Jugendleistungszentrum nochmal ein Nachwuchsleistungszentrum. Das heißt, lass es vom DFB zertifizieren, bestimmte Parameter erfüllen. Das ganze Projekt hat dann ein bisschen gedauert, weil es nicht so einfach war, wie man sich das vielleicht damals vorgestellt hat. Es geht um Hauptamtlichkeit, es geht um Infrastruktur, Themen inhaltlicher Arbeit, sportliches Konzept, Datenbanken. Also steckt eine ganze Menge hinter, sodass wir dann 4 Jahre später diese Zertifizierung bekommen haben, sind Nachwuchsleistungszentrum geworden, haben uns dann personell entsprechend weiterentwickelt, weil der DFB das entsprechend noch fordert, dass wir mindestens 4 Hauptamtlichkeiten haben. Aber ich war damals der Erste und habe quasi dieses Projekt der Zertifizierung zum Nachwuchsleistungszentrum geleitet. Bin parallel aber immer als Jugendtrainer aktiv geblieben. Das zum Weg zum NLZ. Und jetzt ist es so, dass die Kollegen da einen hervorragenden Job machen. Ich immer noch im engen Austausch bin, den Übergang weiter verantworte, also auch weiter noch fürs NLZ tätig bin. Heißt, die Jungs, die dann in Richtung Männerbereich gehen, dass ich den Bereich halt weiter betreue, weil es für mich auch einfach eine Herzensangelegenheit ist, das NLZ mit aufgebaut zu haben, ist mir sehr, sehr wichtig und entsprechend auch ein Teil der Sache zu sein.
Ist denn der Unterschied zwischen JLZ und NLZ quasi nur Hauptamtlichkeit dann, dass dann mehr Hauptamtliche arbeiten so, oder ist da...
Du weißt halt Arbeit nach, ne? Ist am Ende ein Arbeitssiegel, wenn man so will. Okay. Also du brauchst halt gewisse Stunden in bestimmten Bereichen, da geht es gar nicht nur um Hauptamtlichkeit, sondern deckt mindestens 40 Wochenstunden Physiotherapie ab oder Torwarttraining.
Ja.
Zusätzlich dokumentiere deine Einheiten, sodass man es dem DFB auch noch nachweisen kann. Du unterschreibst dann am Ende eine Vereinbarung zwischen Leistungszentren, wo viele Dinge auch Spielerwechsel und so geregelt sind. Mhm. Du bekommst eine Förderung durch den Verband. Also das sind dann Dinge, die du als Verein kriegst. Deine Arbeit ist ein Stück weit, du hast halt ein Qualitätssiegel, wenn man so will.
Ja.
Aber wenn ein Verein sagt, wir wollen uns ein NLZ aufbauen, dann würde ich sagen, okay, dann eine Menge Zeit, weil der DFB das auch nicht mal mehr durchwinkt. Die kommen mehrfach, prüfen das. Da wird dir schon genau auf die Finger geschaut. Und wenn man diese Siegel nach dem Leistungszentrum hat, dann auch schon
mal Nachwuchsleistung, da sind wir gerade so einig. Das wurde ja, glaube ich, vom DFB bei der ersten Prüfung mal abgelehnt. Das war, glaube ich, in Corona. Das war zur Corona-Zeit. Und dann müssen wir vielleicht, seit wann sind wir jetzt NLZ? Was hattest du gesagt?
Der 1.1.23.
23, okay. Dann habe ich vielleicht so im Hinterkopf so 20 oder 21, wo das dann vielleicht zum ersten Mal oder abgelehnt 22, wurde.
22, wenn ich glaube, da
also, im Jahr vertue. Ja, genau, das kann auch sein. Umfasst das NLZ nur Jungs und Männer oder auch Frauen?
Wir haben eine Besonderheit, weil wir immer den nächsten Bereich mitgeführt haben als Jugendleistungszentrum. Wir sind natürlich auch sehr dankbar den Förderern gegenüber, die dann den Mädchen und Jungen Sport auch gleichermaßen fördern wollen. Aber witzig ist, dass der DFB zwar sagt, schön, dass ihr das macht, aber im Nachwuchsleistungszentrum zählen halt nur die Jungs.
Sagt ja auch genug über den DFB aus.
Ja, also grundsätzlich haben die jetzt ein eigenes Förderprogramm für Mädchen, aber da müssen wir wieder sehr viel Geld in die Hand nehmen und dass man das miteinander kombiniert bekommt, ist beim DFB bisher noch kein Thema.
Okay, gut.
Aber wir führen ja hier im NLZ weiterhin nur so.
Ja, genau. U20, wenn wir da so spontan ein oder U17, genau. 15 auch, okay. Ja, schön, das ist doch super. Gut, ehrlich gesagt hätte ich dann fast schon alles. Wir haben jetzt deinen Trainerwerdegang so ein bisschen außen vor gelassen. Du warst bei Olympia Uelzen sozusagen, dann Eintracht Dortmund in der Jugend und dann 2019 warst du dann hier. Aber ich glaube, also du möchtest ja gerne noch ein bisschen was zu erzählen. So.
Ich bin mein halbes Leben oder mehr als mein halbes Leben inzwischen Trainer.
Ja.
Angefangen im Heimatverein, so wie man mal anfängt, wenn man aus dem Breitensport kommt. Und dann Lizenz für Lizenz gemacht, mich immer mit der Sache auseinandergesetzt. Und dann jetzt seit 6,5 Jahren hier im Verein, wie vorhin schon mal gesagt, irgendwie alles auch schon mal mitgemacht. Weil wir einfach kleiner waren damals, gerade im Nachwuchs.
Ja.
Also ich kann schon ein paar Bücher schreiben über meine 6,5 Jahre hier in
Ja, da ist doch vielleicht auch noch was nach der Karriere dann zu tun. Wenn du nicht
ich hoffe, ich schreibe noch ein paar Bücher mehr.
Ja. Zur Not fährst du dann halt Bus, da hast du ja gar Ziele auch aus ein bisschen ausgegeben.
Ja, das fehlt doch immer noch.
Ja.
Stapler bin ich hier schon gefahren.
Stark. Tobi, hast du noch was?
Ja, ich habe noch die böse Frage zum Schluss.
Natürlich, haben wir schon
die böse gefreut. Frage zum Schluss, natürlich. Natürlich, also ich da geht ja nicht anders, als dass ich natürlich knallhart rausfrage jetzt, wenn wir auf die nächste Saison gucken, wie hoch ist prozentual die Wahrscheinlichkeit, dass wir Meister werden?
Zunächst muss ich sagen, es ist halt wieder keine Wissenschaft und kein Schach. Also es gehört halt ganz viel Menschlichkeit zu der Sache und Stärke. Aber ich als Lukas Benemann, Cheftrainer der ersten Mannschaft des Momentum, sage, dass wir nächste Saison aufsteigen.
Das, ja, ich habe noch keine Zahl gehört zu Prozent.
Ich habe es nicht so in Mathe.
Okay, ja, ich glaube, man muss einfach sagen. Okay, dann auf einer Skala anders. Von 1 bis 100.
Wir sind, ich frage es sonst gleich anders.
Wir haben das klare Ziel. Aber jetzt muss man wieder sagen, das habe ich da schon mal gesagt, es gibt auch andere Mannschaften, die auch Ziele haben. Die pennen ja auch nicht auf dem Baum. Also,
das aber sind ja, schon schwächer, oder? Bitte? Aber sind schon schwächer, oder?
Ja, schwächer als wir, ja.
So.
Aber ich glaube, was man einfach sagen muss, die haben alle die Idee, es ist nicht so, dass ein Gegner 50 Schachzüge hat, die wissen wir alle auswendig, es ist einfach immer viel individuell 1 gegen 1, dann geht's einfach um Kleinigkeiten, schießt den Ball und an die Unterkante der Latte, der fliegt raus oder schießt ihn ins Tor, dann gibt's einen Schiedsrichter, den ich niemals unterstelle, dass es extra macht und trotzdem sind Entscheidungen, die er trifft.
Genau, dafür bin ich da.
Ja, darfst du gerne machen, dass ich sage, dass immer viel dazugehört. Aber wir schreiben uns auf die Fahne, wir ducken uns nicht weg, wir werden nächstes Jahr angreifen und wollen oben stehen.
Das reicht so. Fast schon.
Aber zu sagen, dass welche Eventualitäten wir eintreten können, das kann ich nicht. Ich habe keine Glaskugel.
Ja,
so,
ja.
Aber wir ducken uns nicht weg, wir nehmen das an und werden das regeln. Was aber, glaube ich, an der Stelle nochmal wichtig ist, ist halt ein Marathon. So. Und wir als Verein, 6000, ihr auf der Tribüne, müssen das halt gemeinsam in eine Richtung lenken, das Thema. Weil es dann darum geht, wenn man einmal stolpert, dass man gemeinsam wieder aufsteht und dann nächste Woche wieder gewinnt. Weil darum geht es, glaube ich. Wenn wir alle dieses Ziel haben, nächstes Jahr aufzusteigen, dass wir gemeinsam in eine Richtung arbeiten. Und das Thema halt haben, Marathon. Und auch nie wieder 10 Spiele nächste Saison. Aber es wird eine Delle geben. Und da müssen wir ganz schnell wieder rauskommen. Die wird es geben. Ich will auch 34 Spiele gewinnen, aber es ist... Fangen wir mit Mathe an, ich habe gesagt, das ist nicht das wahrscheinlichste Szenario. So, dass man einfach in eine Richtung arbeitet und sagt, man traut es dieser Mannschaft zu, man supportet, man ist füreinander da, die Truppe reißt sich den Arsch auf, dafür werde ich alles geben, dass wir eine Mannschaft haben, die sich zerreißt und dann regeln wir das gemeinsam.
Der SVM hat immer ein bisschen Probleme, in Saisons und aus Pausen rauszukommen, weil du garantierst uns jetzt an Spieltag 1, nicht, dass wir gewinnen, das kann man nicht garantieren, aber 100% eingestellt, eine Top-Truppe, die weiß, was die Saison das Ziel ist und die ist eingestellt. 100%. Zu 100%,
dass wir... Ja,
stark. Ja,
er
kann es also doch.
Okay. In Bezug fällt es einfacher, weil ich das beeinflussen kann. So. Und das heißt nicht, dass wir jeden Ball treffen, aber wir wissen, worauf es ankommt. Und das haben die ersten Wochen der Vorbereitung schon gezeigt.
Ja, dann möchte ich jetzt noch einmal zu 100% von dir hören, und zwar, dass wir uns am fiktiven 35. Spieltag hier also wieder treffen als Meister der Liga und dann darüber reden, was die Saison gelaufen ist.
Sehr gerne.
Und dann stoßen wir auch darauf an, dass wir wieder in der dritten Liga sind, würde ich sagen.
Siehste, perfekt.
Ja, Lukas, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute
gerne
ein bisschen
doch.
Mit uns. Du musst das immer machen, dass du die Zeit genommen hast, mit uns hier heute ein bisschen zu quatschen. Ich hoffe, wir waren nicht zu böse zu dir und dass du das dann auch sehr gerne machst, dann nochmal in einem Jahr.
Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer, der Ton war gut, ein bisschen Halt ist hier.
Ja, ich versuche das mal nachzuarbeiten. Okay, ein bisschen gut. Geht ja immer
okay,
noch.
Okay, dann ignoriert die Aussage, Technik.
Also vielen Dank nochmal. Weiterhin noch gute Vorbereitung und dann sind wir gespannt, was am ersten Spieltag passiert.
Sehr gerne und danke auch allen noch eine schöne Vorfreude auf die neue Regionalliga-Saison. Wir werden bereit sein.
Das waren super Schlussworte. Dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören an euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Und tschüss, ciao.